Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ich glaube, was typisch ist oder was vielleicht auch den Rotmelan und den Schwarzmelan auch von anderen Greifvögeln unterscheidet, ist das Sozialverhalten. Also was halbwegs bekannt ist, das sind diese Schlafgesellschaften, aber es gibt ja noch mehr als das. Also inwieweit ist es eigentlich ein sozialer Vogel oder sogar ein Familienvogel?
Interessante Frage. Wahrscheinlich, da muss man eigentlich sogar sagen, da wissen wir ganz wenig. Also diese Schlafgemeinschaften, ja, das ist ja beeindruckend in Höchstform. Ich selber durfte also schon dabei sein in Nordspanien an einem Schlafplatz, wo wir am Ende bei 1070 Rotmelanen waren, die da zugeflogen sind in eigentlich von außen erstmal nahezu winzig wirkendes Gehölz. Bei Schwarzmelanen ganz genauso. Man trifft sich an Beutestellen, also an gemeinsamen Schlafplätzen, die sagen wir mal, einerseits in der Sammelzeit natürlich miteinander aufgebaut werden, andererseits aber auch an Stellen, wo Nahrung sozusagen auch zu finden ist. Und dort ist man dann eben beieinander. Diese Schlafgemeinschaften haben wir, sagen wir mal, den Hintergrund. Das ist eigentlich ja nichts, weil man sich gut leiden kann, sondern das konkrete einzelne Individuum hat natürlich mehr Schutz in der Gemeinschaft. Also auch das ist ja wieder sozusagen ein Vermeidungsverhalten, dass man gegenüber möglichen Beutegreifern der Anteil, dass man selber Beute wird, der wird ja durch die Gemeinschaft eigentlich ganz stark minimiert. Und das ist ein ganz bedeutender Hintergrund solcher Sammelgemeinschaften auch.
Darf ich kurz fragen, ist das ein Grund, den man sich gut vorstellen kann, oder ist das irgendwie auch beweisbar, dass das der Grund ist? Also dass das nicht vielleicht daher kommt, dass die gerne beisammen sind. Könnte ja auch sein.
Okay, muss man offen lassen. Ja, ist natürlich so nicht beweisbar. Wobei ich nicht, also in einem Experiment, wie könnte man das Experiment führen? Wenn in einem Starnschwarm sozusagen an einem Starnschlafplatz ist jeden Abend, wenn der in einem Schilf ist, ist jeden Abend Ballett. Da kommt der Baumfalk, da kommt der Habicht, da kommt der Mäusebussard. Und insofern wäre für mich an der Stelle schon bewiesen, dass natürlich, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, des einzelnen Beute zu werden, minimiert ist, indem man in dieser großen Truppe ist. Und das macht man nicht, weil man sozusagen Lust aufs Leben hat, weil das schön ist, sondern weil man dort eben selber die Beute. Also wahrscheinlich stimmt beides. Also ja. Stimmt wirklich beweisbar im Sinne eines Experiments ist das wahrscheinlich nicht. Wobei, da müsste man auch noch irgendeinen Verhaltensforscher fragen, da hätte ich aktuell gar keine Idee, wie man überhaupt einen Versuchsaufbau machen wollte. Man braucht ja eine Idee, wie will man es denn beweisen?
Ich wollte eigentlich nur fragen, ob aus deiner Sicht einfach auch die Möglichkeit besteht, weil der Unterschied zum Star ist ja schon, dass jetzt ein ausgewachsener Rotmelan steht jetzt bei weniger Tieren auf der Beuteliste als ein ausgewachsener Star.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, es gibt ein U und es gibt natürlich auch ein Habicht und es gibt auch andere größere Adler. Also das denke ich in den Jahren gelernt zu haben, jeder Große frisst den Kleinen und okay. Alles. Und man muss eigentlich als Kleinerer, egal wie klein man in Bezug auf einen Größeren ist, man muss immer auf der Hut sein, dass man nicht gefressen hat. Ja, aber ob das nie aus purer Lust ist, und hier gucke auf meine Bilder, das ist zum Beispiel, die sitzen auch einfach zusammen, weil sie wahrscheinlich Freude haben. Ne?
Ja, jetzt habt ihr leider den Nachteil, dass ihr die schöne Fotowand beim Winnie nicht sehen könnt. Es gibt ja nicht nur die Schlafplätze, also hatten wir gerade nicht gesagt, die Rot- und Schwarzmelane sind Zugvögel zum sehr großen Teil. Es gibt immer mehr, die auch hier bleiben im Winter, aber die meisten ziehen nach Frankreich und Spanien, die Schwarzmelane nach Afrika. Kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz zu wieso. Aber es gibt über dieses Zugverhalten hinaus, gibt es ja auch noch Zusammenkünfte. Also der Jens hatte mir mal beschrieben, er beobachtet zum Frühlingsanfang, also wenn die Balz ist, auch so eine Art Balzarenen, dass also mehrere Paare sich an einem Ort treffen und da gemeinsam balzen oder auch einfach Zeit zusammen verbringen. Wir haben bei unserer Kartierung beobachtet, dass es auch solche Orte gibt, wo nicht gebrütet wird, aber wo Paarungen stattfinden und wo sich Brutpaare auch während der Brut treffen. Die kommen von ihrer Brut dahin geflogen, treffen sich da, sitzen beieinander, fliegen so ein paar Runden und sind dann wieder weg. Ich habe in der Soester Börde einmal was beobachtet, Ende April, also da brüten die Melane normal auch schon. Da war über einem Wald waren über 40 Melane, davon zwei Drittel Schwarzmelane, ein Drittel Rotmelane, sind gemeinsam über einem Wald geflogen. Ein paar haben gerufen, die meisten waren still und eine Stunde später waren die praktisch komplett wieder weg, haben sich wieder zerstreut. Also sowas sind ja alles irgendwie so Phänomene, wo man sich fragt, warum machen die das? Und sowas kennt man jetzt vom Mäusebussard oder vom Habicht oder auch von den Weihen nicht. Also was kennst du davon und was hältst du davon?
Also ich kenne das auch, dass die sich treffen. Wobei im Gegensatz, sagen wir, zu deinen jetzigen Beschreibungen würde ich das nicht für Brutpaare halten. Jetzt wären wir dann wieder, jetzt wäre es Krümel.
Ich weiß, ja,
jetzt wäre es Krümelkacke, jetzt wäre es genau. Wir wissen ja auch gar nicht, welche Individuen das sind, weil die gar nicht markiert sind. Also wer das wirklich ist und ob die wirklich von Brutpaaren stammen, ist ja völlig unbewiesen, weil, und jetzt komme ich dazu, was ich von uns auch kenne, diese Ansammlungen, die kenne ich, aber das sind wahrscheinlich nicht Brüter, das sind vorjährige Vögel, also die kann man ja dann doch noch relativ gut unterscheiden. Und das bildet sich dann eben wirklich auch immer in der Landschaft, also wahrscheinlich... Das machen die wegen Feindvermeidung und dann treffen sie sich eben auch an Nahrungsplätzen. Und das kann natürlich dann auch mal eine Woche oder auch zwei Wochen gehen und dann ist das wieder vorbei. Und für uns ist das dann auch immer, wenn man da erstmal nur den Anfang sieht, denkt man, Mensch, hier ist eine Rotmelane, hier habe ich aber noch kein Nest. Dann verführt einen das immer, dass man vielleicht noch suchen müsste. Und nein, es ist aber eigentlich nur ein Sammeltrupp. Und diese Nichtbrütertrupps, die kenne ich und die halte ich aber eben auch wirklich für Nichtbrütertrupps. Und das ist in den letzten, also das beobachte ich wie alljährlich bei uns. Vor allem ist das ist spannend. Das sind sogar auch so ein bisschen Traditionsräume.
Genau.
Das ist also auch an wiederkehrenden Stellen. Und auch hier gäbe es sozusagen im Schrifttum die Idee, dass das eben so Kommunikations- und Austauschräume sind. Ne? Dass man sich natürlich als ein Vogel, der sich dort trifft, auch informiert. Was gibt es denn für Brutpaare ringsherum? Ich gucke wahrscheinlich auch mal auf dem Nest. Haben die Junge oder haben die keine Jungen? Um für sich selber später für eine mögliche Ansiedlung natürlich bewerten zu können, taugt die Landschaft was, um erfolgreich zu reproduzieren? Weil das ist es so, jetzt wäre es dann wieder auch schnöde. Der Milan hat ja am Ende nur eine Aufgabe, er will überleben und er muss sich reproduzieren. Mehr gibt es nicht. Punkt. Das will er. Und ob alles andere zwischendurch, weil du jetzt gerade grinst, ob das Spaß ist oder nicht Spaß, das können wir nicht bewerten, aber er muss am Ende leben und er muss Junge haben, so sich selber weitergeben. Ne?
Ja, vielleicht hat er auch einen Yoga- und Selbstfindungskurs gemacht.
Das kann
sich noch selbst entwickeln. Ja. Also bei den 40 bin ich sofort bei dir mit den Nichtbrütern. Bei diesen drei Brutpaaren bei uns bin ich mir nicht sicher, aber kann natürlich auch sein, dass wir in so eine Wunschfalle gelaufen sind. Manchmal wünscht man sich ja auch was. Das ist halt ein Ort, wo man halbwegs genau die Gegend auch beobachten kann, weil es oben auf dem Hügel ist. Und die drei Paare sind halt, drei der Vögel sind halt genau dahin geflogen, wo auch die Bruten stattfinden. Und also halt jetzt in diese Richtung. Von daher kamen wir auf die Idee, dass das auch Brutpaare sind oder Teile von Brutpaaren. Aber das kann auch falsch sein. Also
was die natürlich machen, dass die sich begegnen, dass die sich treffen und dass die vielleicht auch natürlich gemeinsam an irgendeinem Nahrungsplatz zusammenkommen, das ist klar. Aber dass die alle drei, also das von verschiedenen Brutplätzen, die nur jeden einen Brutplatz gemeinsam abfliegen, um zu gucken, also das
wäre... Dass die den Treffpunkt, dass sie sich da treffen, wo auch Paarungen schon stattgefunden haben, wo auch so eine Balzarena war. Das ist auch so ein Traditionsplatz. Aber wie gesagt, das sind Beobachtungen, Die konnten wir auch jetzt nicht jeden Tag machen. Von daher ist es auch schwer zu interpretieren.
Weil ich sag mal, würde jetzt auch wieder entgegnen, ohne das in Abrede stellen zu wollen, sag mal, Rotmilane sind ja auch territorial. Ne? Man ja. vertreibt sich ja gegenseitig. Ja. Und das haben wir in den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, auch mit diesem Anstieg der telemetrischen Untersuchungen die Dinge auch gezeigt. Wenn man tatsächlich benachbarte Paare telemetriert, dann haben die ein ganz ausgeklügeltes Verteilsystem in der Landschaft und man ist ganz bewusst darauf bedacht, nicht mit dem anderen in Konflikt zu kommen, sodass also auch diese Aktionsräume eines Paares, die sind eigentlich so in die Landschaft gelegt, dass man möglichst separiert ist und mit dem anderen und den anderen eben auch wenig sieht, um dieses Nahrungsterritorium auch für sich zu behalten. Also deswegen, dass, sagen wir mal, Brutpaare wirklich sich treffen, ja gut, vielleicht so zum Nachbarschaftsplausch, aber...
Genau, das war ja meine These. Gut. Und zum einen hat man ja, glaube ich, auch herausgefunden, dass das Territorialverhalten steht schon in einem Kontext mit der Nahrungsverfügbarkeit. Also da, wo zum Beispiel früher im Hakel die Rotmilane sehr eng aufeinander gehockt haben, gab es wenig Territorialverhalten, weil es einfach so viel Nahrung gab.
Das stimmt, wobei jetzt wäre wieder die Krümelkacker Frage, wie man das wirklich beweisen wollte, ob das experimentell wirklich bewiesen ist. Also man hat, das stimmt, man hat wenig Energie drauf verwenden müssen, auf Feindabwehr, also auf Abwehr des anderen, weil es eben einfach Nahrung im Überfluss gab. Man brauchte das nicht. Aber sobald die Ressource limitiert wird,
dann wird es wieder ernst.
Dann muss man natürlich zusehen, dass man den anderen davon weghält. Und deswegen wäre jetzt die Frage, ob das wirklich pure Freundlichkeit war oder ob das eben einfach nur durch Nahrung im Überfluss zustande gekommen ist. Man hatte es gar nicht nötig, den anderen zu vertreiben.
Weil das ist so wie mit den Braunbären in Alaska, wenn die Lachse kommen. Ne?
Da muss man
die alle aufeinander. Ja.
Und ich denke, bei Rotmann mit dem Hakel damals in den Hamstern Ende der 80er, das war auch so.
Weil das war schon nah dran am Schlaraffenland.
Das war einfach nur Nahrung.
Ja.
Also, und ich kenne ja aus Mitte der 90er auch dort das auch noch. Das war in einem kleinsten Bereich 40 Brutpaare hatten. Also das war verrückt.
Es gibt ja auch Studien, die haben die Nachbarschaftsverhältnisse untersucht und haben gesehen, dass benachbarte Bruten häufig miteinander verwandt sind. Ich glaub, vor allen Dingen die Männchen sind es.
Bei Rotmilanen?
Ja.
Das weiß ich nicht.
Kann ich dir mal zuschicken, die Studie.
Okay.
Genau, und das wird ja auch nochmal so eine neue Perspektive, ja auch nochmal so ein neues Licht auf diese Verwandtschaft- und Sozialverhaltensfrage stellen.
Also da bin ich gerade, da bin ich gleich ganz gespannt. Wo soll das in Deutschland was gewesen sein? Nee. Ich stelle mir gerade unsere eigenen Untersuchungen vor, wie schwierig das ist, Altvögel abzulesen oder auch zu kriegen, beziehungsweise wie wenig man ja in der Landschaft, im konkreten Brutfall, dass man überhaupt weiß, hat der Vogel einen Ring oder hat er keinen Ring. Also ganz spannend, aber das nimmst du mir nicht übel, wage ich zu bezweifeln, dass es so eine Studie gibt, weil also das wäre ja eine Sensation, dass man das irgendwie, dass man die ganzen
Nachbarn nicht kennt. Ich bin mir sehr
klasse.
Sehr sicher, ich schicke dir das.
Ja,
ich schicke dir die Studie. Ich meine aber sogar, dass das ist halbwegs aktuell. Ich meine, das wäre aus Deutschland. Mhm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich meine, es wäre vom Jakob Katzenberger. Ich gucke es mir nochmal an und schicke es dir nochmal. Gut, was man über den Rotmilan sagen kann, sie sind gern zusammen. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht genau. Wenn man jetzt sagt, sie haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, was mich überrascht, ist, dass die Sprache eigentlich so beschrieben wird, also ich kenne es, 5, 6 oder 7 verschiedene Rufe werden da differenziert. Das sind also Warnrufe, Balzrufe, Revier, Aggression und solche Geschichten. Das wirkt auf mich sehr grob gerastert. Aber im Allgemeinen finde ich den Rotmilan auch nicht sehr stimmfreudig. Ich würde jetzt vermuten, bei einem sehr sozialen Vogel, dass eigentlich die Kommunikation vielseitiger ist, vielfältiger ist. Also wie nimmst du das wahr?
Also ich würde das auch so wahrnehmen, dass man wenige Rufe hört, die man also immer wieder hört. Ich würde aber diese konkrete individuelle Kommunikation, da denke ich einfach, das wissen wir nicht. Weil wäre für mich wieder Möwen, Gänse, die in Kolonien brüten, Seeschmalden, die sind in der Lage, die Jungen durch irgendwelche kryptischen Rufe rauszufinden, wo ist der Altvogel oder andersrum, der Altvogel findet den Jungvogel. Also da muss es ja irgendwas geben, was wir gar nicht kennen. Und das würde ich also bei den Milanen durchaus genauso sehen, dass, sagen wir mal, diese individuelle Kommunikation zwischen Männchen und Weibchen am Nest beispielsweise, ja, das sind irgendwelche Feinstrufe oder sagen wir mal, Rufe, die für uns vielleicht identisch klingen, die dann aber irgendwie noch eine Information enthalten. Also ich denke, da wissen wir Verschiedenes nicht. Und
haben wir noch nicht nachgeforscht. Einfach, man könnte ja wie eine Nestkamera auch ein Nestmikrofon anbringen und mal aufnehmen, was die eigentlich da für Töne von sich geben.
Beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, wenn man da heute guckt, da gibt es ja mittlerweile so viele Kameras, das wird es wahrscheinlich schon geben, das müsste man sich einfach unter diesem Aspekt jetzt nochmal anhören, was es da für Knurren, Kratzen, Kreischen irgendwie gibt. Ne?
Aber es wäre möglich, dass es einfach vielfältiger ist, als man so denkt, als man bisher wahrgenommen hat, und da kommt der Körpersprache dann auch noch dazu.
Das denke ich auch, und ansonsten aber, das nehme ich auch so wahr. Es gibt also wenige wiederkehrende Rufe, die man dann eben immer wieder hört.
Was noch ein Phänomen ist bei Rotmilanen, ist ja auch, dass es manchmal so Bruthelferkonstellationen gibt. Mhm. Dass also ein dritter Milan sich an der Brut beteiligt, die Jungen auch füttert und teilweise sogar beobachtet, artgemischt. Also ein Rotmilan-Paar, wo auf einmal, wenn das Paar abwesend ist, kommt der Schwarzmilan und füttert die Jungvögel.
Das kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Habe ich noch nie gehört. Und noch
das steht im Ortlieb, steht das drin.
Okay.
Da in dem alten Schinken.
Möglicherweise hat das ja, aber den Ortlieb kenne ich. Das ist auch ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe und auch wirklich von vorne bis hinten, aber die Stelle, das weiß ich nicht mehr. Und mit Sicherheit sind aber diese Beobachtungen ganz, ganz alt, und die Beobachtungen stammen unter Garantie auch aus solchen Hochdichtegebieten, wo also beide Arten in großer Zahl in ganz enger Nachbarschaft zueinander gebrütet haben. Und ich denke, das waren Sondersituationen, wie es das eben immer wieder gibt. Und wenn wir uns andererseits vorstellen, man ist zwar begeistert von diesem konkreten Einzelfall, aber jetzt guckt man mal, der Einzelfall bezogen auf die Gesamtheit, es ist vernachlässigbar. Das ist also sozusagen wirklich, das ist eine Sondergeschichte, die aber für die Art und für die Population, für den Erhalt der, und so, null Bedeutung hat. Also es ist eigentlich eine Anekdote.
Genau. Ja, es ist jetzt keine artspezifische Strategie. Mhm. Ich habe mal mit Peter Sürt, das ist auch ein Prädatorenforscher, gesprochen, und der sagte mir, dann haben wir über das Sozialverhalten von Wölfen gesprochen, man sollte das Wahrscheinliche im Fokus behalten, aber auch das Besondere für möglich halten.
Ja, ja.
Also das gibt einem dann, also wenn man diese Extremverhalten auch nicht kennt oder nicht für möglich hält, dann kann es sein, dass man sie auch nicht wahrnimmt, weil man es halt nicht für möglich hält. Vielleicht noch zum Schluss, da würde mich nochmal interessieren, jetzt ist der Rotmilan ja schon ein Generalist, also er versucht alles Mögliche zu fressen und kann auch vieles Verschiedene erbeuten. Und der Schwarzmilan genauso, aber ist ja, glaube ich, stärker ans Wasser gebunden als der Rotmilan. Insgesamt. Und dann ist es aber so, dass der Schwarzmilan weltweit, glaube ich, so war es zumindest einmal, der häufigste Greifvogel ist, und der Rotmilan jetzt eine Art, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa hat, also eher begrenzt ist. Wie kommt das denn eigentlich zustande? Hast du da eine Idee?
Also wie es zustande kommt, das weiß ich nicht. Da müsste ich selber auch nochmal nachlesen über diese konkreten Ideen, welche Barriere, welche Beschränkung, sagen wir mal, zu dieser sichtbaren Beschränkung beim Rotmilan geführt hat. Dass die Beschränkung wahrscheinlich auch gar nicht so tolle oder immerwährend Bestand hätte, das wäre wahrscheinlich bei Adlern, die irgendwo in Afrika wohnen, ist das ja genauso, also wir kehren zum Rotmann zurück, sieht man ja gegenwärtig, dass man, oder in den letzten Jahren, in England Wiederansiedlung mittlerweile, ich glaube bei 2000 Brutpaaren, Südschweden komplett besiedelt mittlerweile. Also die Art ist beim Vorliegen von geeigneten Bedingungen, sprich Nahrung, absolute Priorität, Brutplätze, allgemein Überlebenssituationen, ist ja also in der Lage, Gebiete zu erobern. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, wenn nach Norden, nach Skandinavien, wenn also in den nächsten Jahren auch klimatische Bedingungen dann zutreffen, dass der Milan sich weiter ausbreiten kann, dann wird er das können. Und ich denke, bei solchen Arten, also die haben ja erstmal wahrscheinlich auch gar keine Ausbreitungsnotwendigkeit, solange es an den Orten, wo sie vorkommen, alles passt. Ja, warum soll man dann losfliegen? Man sucht ja im Zuge auch der Jugenddismigration, verteilt man es erstmal im Raum, man guckt auch Stellen an. Man hat aber am Ende immer das Bestreben, sich in der im Geburtsplatznähe auch anzusiedeln. Das ist bei ganz vielen Vogelarten so. Und wahrscheinlich erst, wenn die Bedingungen so unwirtlich werden würden oder dass beispielsweise eben zwei Vögel auch verdriftet werden würden und dann finden die plötzlich, Mensch, dort ist es genauso gut auf der Insel und es ist dann aber wirklich auch noch Menschen und Weibchen zusammen, weil das kommt, würde ja dazu kommen, wenn es nur ein Vogel schafft, ja, dann ist es für den sich irgendwie auch doof. Ne? Und insofern denke ich, da können diese beiden eben auch gut überleben. Und der Schwarzmilan, der hat das wahrscheinlich auch von seiner evolutiven Ausprägung beziehungsweise von dem Verbreitungsgebiet einfach auch geschafft, sich in andere Räume vorzuarbeiten, die der Rotmilan so nicht hat. Aber was dieses konkrete kleine Verbreitungsgebiet beschränkt und warum der Schwarzmilan, das müsste ich also auch nachlesen. Mhm. Da habe ich jetzt keine ganz konkrete Antwort parat.
Jetzt fliegt der Schwarzmilan im Winter ja vor allen Dingen nach Afrika im Schwerpunkt. Kann man auch schön, ich war jetzt im Frühling auch beim Vogelzug in Tarifa, da Gibraltar. Das ist ein Traum, was da einem so in Augenhöhe um die Ohren fliegt. Ganz viele Schwarzmilane in Trupps von 600, 700 Stück teilweise. Ja. Und der Rotmilan fliegt nur nach Frankreich und Spanien. Also man nimmt an, oder ich glaube, es hat auch mit dieser extensiven Tierhaltung da zu tun und mit Schlachtabfällen, die man auch verfüttert an die Geier. Also davon profitiert auch der Rotmilan. Aber trotzdem, ja, und es gibt gleichzeitig ja Ausbürgerungen oder in Großbritannien, wo man die Rotmilane auch wieder angesiedelt hat, wo man auch festgestellt hat, dass diese Rotmilane nicht nach Frankreich und Spanien ziehen, sondern eigentlich da oben bleiben. Daher die Frage auch, was ist eigentlich da genetisch angelegt? Was ist da bewusste Entscheidung? Also wie guckt man auf dieses Zugverhalten?
Also Vogelzug vom Grundsatz hat sich ja irgendwann mal in der Evolution herausgebildet als ein, sagen wir mal, als das Sichern eines Überlebenszustandes. Das heißt also, alle Arten wären also möglicherweise während der Brutzeit gibt es genug Nahrung, deswegen kann man sozusagen auch bleiben, alle in der Gemeinschaft, also alle Arten zusammen. Und dann tritt aber sozusagen der Mangelzustand ein, Nahrung wird deutlich weniger. Das heißt also, die Viecher alle zusammen könnten gar nicht überleben. Das heißt, sie müssen den Raum und den Ort wechseln, um eben das Überleben weiter zu sichern. Und das macht man mit Zug. Man verteilt sich sozusagen in verschiedenen Jahressituationen an andere Orte, wo man eben genug Nahrung finden kann, um einfach zu überleben. Und ich denke, das ist beim Rotmilan beispielsweise in England so. Kontinentales Klima, kein Schnee. Nahrung ist offensichtlich für diese Vögel auch mindestens halbwegs verfügbar, dass man überleben kann. Und dann ist es eben, die wären ja blöde, wenn sie ziehen. Warum sollen sie dann ziehen? Ich will überleben und ich muss reproduzieren.
Und also ist das schon eher eine bewusste Entscheidung, meinst du?
Das ist für mich relativ eindeutig, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Man macht nichts, was man nicht zwangsläufig muss, um zu überleben und zu reproduzieren. So, und wenn der Milan in England überleben kann, dann bleibt er eben dort. Und bei uns, beispielsweise in Deutschland, mit diesen, wäre die Frage genauso zu stellen. Also es gab ja lange Zeiträume mit viel Schnee, das heißt also wirklich begrenzte Ressource Nahrung. Das erleben wir beispielsweise heute auch wieder durch diese wunderbaren telemetrischen Untersuchungen. Bei Schneeeinbrüchen, das kann man ja mittlerweile durch diese vielen Vögel, die besonders sind, bei Schneeeinbrüchen, bei Wetterveränderungen, da fliegen die immer wieder 200 Kilometer zurück. Weil man muss an einen Ort kommen, wo man was zu fressen hat. Das ist, ich denke, bei uns in der Landschaft oder in unserem Raum war also die Brutpaarzahl so hoch, dass unter den minimierten Nahrungsbedingungen im Winter, auch wenn es, sagen wir mal, in den letzten Jahren keinen wirklichen Schnee und oder mindestens nicht so tolle Schneelagen gibt, dass da natürlich eigentlich Vögel auch überleben könnten, aber für die große Zahl in der hohen Dichte, wie heute bei uns in der Brutzeit vorkommt, dafür reicht es dann eben im Winter nicht. Mhm. Und deswegen muss man auch an einen anderen Ort, um dort einfach das Überleben zu sichern. Und das, sagen wir mal, durch diese verbesserten Bedingungen im Winter, mehr Individuen bleiben, das sehen wir ja. Wir haben also, sagen wir mal, auch die Zunahme von Überwinterern, die Zunahme von Schlafgemeinschaften. Das können wir ja messen, aber das ist eben, sagen wir mal, ein Teil der Individuen, wie sich das möglicherweise mal nach hinten fortsetzt, wie das vielleicht auch weitergegeben wird. Das wird die Zeit zeigen, aber die Zahl der Überwinterer, also beispielsweise auch in Sachsen, wir beteiligen uns jetzt seit mindestens 15 Jahren auch an diesen zentralen Erfassungen. Die laufen ja mittlerweile auch europaweit. Am 1. Januar Wochenende wird ja europaweit werden die Rotmilan-Schlafplätze gezählt. Und da sind ja Zahlen völlig unbekannter Höhe. Also bei uns sind es immer noch nicht so viele. Wir hatten jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren, der Winter, da hatten wir zwischen 200 und 300 überwinterte Rotmilane Anfang Januar. Das ist undenkbar vor 30 Jahren.
Ja. Da hattet ihr gar nicht so viel insgesamt, ne?
In Sachsen. Na doch, als Brutpaare, ne, das ging damals los, das stimmt, ne, aber ja. Vor 30 Jahren war der Brutbestand auch noch nicht so.
Ja, ja.
Jetzt haben wir um die 1000, ein bisschen was über 1000 Paare.
Wie ist das denn mit diesem Ziel, nehmen wir jetzt Spanien mit den Schlachtabfällen und den Fütterungen. Jetzt ist das ja, glaube ich, auch beschrieben, dass im Zugverhalten zuerst die Jungtiere fliegen und die Altvögel eher später. Und du guckst so fragend, kennst du nicht?
Das kenne ich, aber ich überlege jetzt gleich wieder, ob ich das, sagen wir mal, ob man das so beweisen könnte, weil auch hier wieder, man hat natürlich nur eine gewisse Karte, die man,
Genau, ich meine, man guckt sich natürlich dann immer nur eine begrenzte Grundgesamtheit an für seine Beobachtung.
Und bei der ist es so.
Ja. Und dann ist jetzt nur die Frage, woher kennen die dieses Ziel Spanien?
Ist das
genetisch drin?
Das oder? Muss man, da gibt es ja mittlerweile wirklich ausgesprochen schöne Vogelzugbücher. Das letzte gerade von Franz Bayerlein wieder, beziehungsweise vorher von Peter Berthold, zwei ganz bekannte deutsche Experten, insbesondere für Vogelzug. Und das ist ein, also Vogelzug ist genetisch angelegt. Das wissen die Individuen, wo sie hin müssen. Und dann kommt natürlich Lernen und Mitnahme und so weiter. Das ist ja.
Und dann auch die bewusste Entscheidung, ich bleibe hier, weil ich habe Nahrung hier. Ich habe zwar in der Genetik in mir drin angelegt, ich könnte jetzt nach Spanien aufbrechen.
Ich weiß auch, wohin ich muss, aber ich versuche es jetzt, und das ist ja, ich denke, dass deswegen wird ganz viel auch, das ist ausgesprochen komplex, überlagert. Also ich kann es versuchen, ich weiß aber nicht, wie viele andere es auch versuchen. Also das heißt, es könnten durch Konkurrenzsituationen, kann auch eine Situation entstehen, wo ich eben, weil es so viele sind, die das auch versuchen neben mir, ich eben der Dumme bin, der nie an Nahrung kommt. Das heißt, ich kann dabei auch sterben. Und ich denke, Versuch und Irrtum spielen da also eine ganz große Rolle. Und wer es eben versucht, der wird möglicherweise entscheiden, Mensch, das ist mir gut gelungen. Das kann man so weitermachen. aber eine große Masse wird es eben gar nicht versuchen, weil sie sozusagen von Grund auf angelegt haben, ich ziehe. Und im Überwinterungsgebiet überlebt man ja genauso. Also das kenne ich aus Spanien. Ich bin mit meinem Kumpel viele Male auch schon nach Spanien gefahren. Das haben wir live erlebt, wirklich wie wir diese Wechsel auch durch, es gab ja mal ein zeitweiliges Verbot auch von diesen Schindanger Plätzen, das heißt von diesen Vasenplätzen, also in jedem Dorf war früher völlig normal, jedes tote Tier im Dorf kam an einen zentralen Platz. So. Und das wurde ja verboten, es wurde dann auch verboten, also alle toten Tiere mussten verbrannt werden. Und also ein Quatsch sondersgleichen, das ist auch mal wieder so ein Auswuchs der EU, wo man sich an den Kopf greift, völlig nutzlos. Aber man hat ja zwischendurch jetzt auch erkannt, dass das also wirklich für alle aasfressenden Vogelarten ein ernsthaftes Problem ist. Deswegen haben wir die Kollegen in Spanien von der Vogelschutzorganisation das wirklich erreicht.
Schon eher die Frage, wieso wir das noch nicht machen in Deutschland.
Naja, ich würde sofort mitmachen. Das ist ja nicht die Güte, weil wir eben
Spinnen. Seuchenschutz.
Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, was es für eine Vorschrift gibt oder für drei Vorschriften, wo
es 10 Stempel, Vorschriften.
Wo der falsche Stempel an der falschen Stelle wäre. Und dort ist eben, ja, mit diesem Verbot haben sich sofort Veränderungen auch der Lage und der Anzahl dieser Schlafgemeinschaften ergeben. Das haben wir recht live erlebt. Und jetzt, wo man wieder darf, jetzt sind natürlich dann im Umfeld solcher Plätze plötzlich wieder super Schlafplätze, ganz kopfstark und ja.
Also um es kurz einmal zusammenzufassen, es ist wie so häufig im Leben oder in der Natur, es gibt irgendwie keine einfachen Wahrheiten, sondern ein Miteinander von Genetik, von Persönlichkeit, von Mut, von Gruppendynamik und von begrenzten Ressourcen, wie immer. Ne? Es kommen ganz viel zusammen.
Und Mosaike brauchen wir. Wir brauchen von allen was. Dann wird immer irgendwas gelingen.
Danke, Winnie, für deine Zeit und für dein Wissen.
Alles
klar. Und ich glaube, ich habe den Vogelfreund heute ein bisschen rauslocken können.
Ja, das waren jetzt 2 Folgen zum Verhalten von Rotmilanen mit Winnie Nachtigall von der Sächsischen Vogelschutzwarte. Total spannend für mich, mich mit ihm auszutauschen. Und 2 Dinge würde ich jetzt gerne noch sagen. Zum einen blieb ja offen, was das für eine Studie war. Ich hatte ja ihn gefragt nach Nachbarschaftsverhältnissen von Brutpaaren. Und ich hatte da was gelesen, konnte mich an die Studie nicht mehr richtig erinnern. Und er sagte auch, mit dem Ablesen von Ringen kann er sich das nur schwer vorstellen. Das ist auch so, weil es ging eigentlich um molekulargenetische Auswertung von Mauserfedern. Und den Jakob Katzenberger hatte ich richtig im Kopf, die anderen Autoren nicht. Es waren auch noch Sascha Rösner von der Uni Marburg, Oliver Krüger und Elke Hippau von der Uni Bielefeld und Jens Brune. Das war auch der Jens, den ich vorher einmal nur mit Vornamen genannt hat. Der ist vom NWO, also vom Nordrhein-Westfälischen Ornithologenverband und dort zuständig für Greifvögel. Die haben im Jahr 2019 eine Studie veröffentlicht, die da heißt: Eine nicht-invasive Methode für Populationsstudien beim Rotmilan Milvus Milvus, molekulargenetische Individualerkennung anhand von Mauserfedern. Der Titel ist etwas sperrig, der Inhalt dafür sehr interessant. Zum einen die Methode mit der genetischen Untersuchung von gefundenen Federn. Zum anderen ist auch bei der statistischen Auswertung herausgekommen, dass es einen höheren Verwandtschaftsgrad gibt bei benachbarten Rotmilanen in der Soester Börde und im Sauerland. Und das ist ja der Sachverhalt, den ich dem Winnie gefragt habe. Also dort wurde so etwas festgestellt. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, ist das in anderen Gegenden eigentlich auch so? Also das zur Studie. Ihr findet den Link dann auch in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Des Weiteren, wenn ihr auf meiner Seite seid, www.wildewunder.eu, dann schaut gerne mal bei den Seminaren vorbei. Wenn euch das Thema Vögel interessiert, Greifvögel, Vogelverhalten, Vogelsprache, Alarmsysteme, da gibt es im nächsten Jahr mehrere Angebote. Das eine ist im April ein Greifvogelseminar in der Soester Börde, also genau da, wo auch diese Studie stattgefunden hat, ein artenreiches Gebiet mit Wespenbussarden, habichten, Sperbern, Wiesenwein, Rohrwein, Schwarzmelan, Rotmelan, Baumfalken, Turmfalken, der Wanderfalke kommt manchmal auch vorbei. Also es ist einiges los dort. Da, wie gesagt, im April ein Greifvogelseminar. Beim NABU Ruhr startet nächstes Jahr auch wieder neu. Das, was wir dieses Jahr begonnen haben, sind wir noch nicht ganz fertig. 4 Blocks über das Jahr verteilt. Ornithologie-Seminar zusammen mit Frauke Krüger, unserer NABU Ruhr-Vorsitzenden. Und nicht zuletzt findet wieder Wildlife nächstes Jahr statt. Den Kurs haben wir gerade beendet. In der Lausitz, 4 Blocks am Niederrhein, eine Schlusswoche in der Lausitz. Da geht es um Fährtenlesen, Spurenlesen und Wildtierbeobachtung. Und ja, da spielen Vögel auch eine große Rolle, weil sie viel über ja ökologische Zusammenhänge uns auch zeigen können. Und da geht es aber auch um Spuren, also auch Trittsiegel von Vögeln, Rupfung erkennen, Nester und dergleichen mehr. Also schaut gerne rein und ja, wir hören uns hoffentlich. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.